Die Presse.
5 Tage noch bis zur Nationalratswahl. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Im Laufe der letzten Wochen haben wir hier die bei der Nationalratswahl antretenden Parteien genauer unter die Lupe genommen. Den letzten Wahlcheck widmen wir an dieser Stelle den Grünen. Wie schlagen sich die Grünen im Wahlkampf von der Regierungsbank aus? Und können sie politisch von der Hochwasserkatastrophe profitieren? Darüber habe ich mit Elisabeth Hofer aus dem Innenpolitikressort der Presse gesprochen. Hallo Elisabeth.
Hallo Christina.
Wir sind auf den allerletzten Metern des Wahlkampfs sozusagen angekommen. Und ich würde mir eben zu Beginn gerne mal anschauen, welche Performance denn die Grünen bisher in diesem Wahlkampf so abgeliefert haben. Hören wir uns da kurz einmal einen O-Ton von Werner Kogler im TV-Duell mit Karl Nehammer an.
Was mich auch ärgert ist, als ich begonnen habe als Abgeordneter, Anfang der 2000er, war ja das sogenannte erste Jahrhunderthochwasser. Ich weiß nicht, wem es auffällt, die Jahrhunderthochwasser kommen jetzt schon alle 10 Jahre vorbei. Und damals schon hat es eine Allianz von Wissenschaftlern gegeben, die gesagt haben, der vorsorgendste Hochwasserschutz ist der Bodenschutz. Das ist doch völlig logisch. Und seit damals, seit uns diese Allianz das schon empfohlen hat, haben wir weit über 100.000 Fußballfelder verbetoniert.
Ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Durch diese Hochwasserkatastrophe der letzten Wochen sind eben Themen wie Klimawandel, Flächenverbrauch, Umweltschutz wieder ganz nach oben auf die Agenda gerutscht. Können die Grünen da mit Hinblick auf die anstehenden Wahlen davon profitieren?
Weniger, als man vielleicht jetzt annehmen würde. Das glaube nicht nur ich, sondern das sagen auch die Meinungsforscher. Also der Einfluss dieses Wetterereignisses, Klimaereignisses ist wohl beschränkt. Die meisten Menschen, denen das Klimathema nämlich wirklich wichtig ist. Und darüber hinaus können die Grünen vielleicht ein paar ehemalige Wähler jetzt wieder abholen, die ihnen irgendwann davongekommen sind, wenn man so will, also die sie verloren haben. Aber hier sind wir wahrscheinlich im Bereich von 1, maximal 2 Prozentpunkten. Also das ist ja sogar noch innerhalb der statistischen Schwankungsbreite. Und es waren ja auch große Teile Österreichs von dem Hochwasser nicht betroffen. Da hat das dann nicht so einen direkten Impact.
Und im Wahlkampf, wie hast du das beobachtet? Es ist ja jetzt vielleicht auch nicht sympathisch, bei einer Katastrophe so mit dem moralischen Zeigefinger daherzukommen und zu sagen, ja, wir haben es euch eh schon immer gesagt. Wie gelingt denn den Grünen diese Gratwanderung?
Ja, also ich denke schon, dass bei den Menschen in diesen vergangenen 5 Jahren, aber auch in diesem Wahlkampf speziell hängen geblieben ist, für die Grünen ist Klimaschutz das Thema. Ich hätte eher umgekehrt das Gefühl, dass andere Themen vielleicht zu kurz gekommen sind, aber dazu vielleicht später. Also ich glaube auch, man hat schon gemerkt, dass die Grünen ganz bewusst versuchen, den moralischen Zeigefinger wegzulassen. Kogler wiederholt ja auch gebetsmühlenartig, wir haben Chancen zu gewinnen mit Klimaschutz. Also ich glaube, man versucht hier schon zu sagen, hey, das habt ihr davon und nicht ihr bösen Bürgerinnen und Bürger, ihr dürft alle nicht fliegen oder fahrt doch langsamer. Also man versucht hier ganz stark, sich auf den Nutzen des Klimaschutzes zu konzentrieren. Und man geht das Ganze ja auch sehr systemisch an, wirtschaftlich und nicht so sehr auf das Individuum gelegt. Stichwort Renaturierung, Stichwort ökosoziale Steuerreform, also das sind Sachen, die vom einzelnen Wähler, der einzelnen Wählerin eigentlich doch ein Stück weit weg sind.
Du hast es schon gesagt, also es bleibt klar hängen, Klimaschutz ist den Grünen sehr wichtig. Das wird auch ganz evident, wenn man ins Wahlprogramm schaut. Das ist das erste und größte und zentralste Thema. Ist es schlau gewesen, sich gar so monothematisch aufzustellen? Im Wahlkampf vor der Hochwasserkatastrophe war es ja gar nicht so präsent.
Ja. Es ist ja so, also dass die Grünen haben eine schwierige Ausgangslage, weil sie aus dieser Regierung mit der ÖVP kommen und damit auch Entscheidungen mittragen mussten, die vielleicht ihren Stammwählern und Stammwählerinnen nicht so sehr behagen. Und in einem ersten Schritt müssen sie eben diese Stimmen sich sichern, ihres Stammwählerinnenpotenzials. Und da ist es natürlich total sinnvoll, diesen Fokus auf das Klimathema zu legen. Und dafür war eben auch das Ja im Renaturierungsvotum von Leonore Gewessler ganz, ganz wichtig. Und in einem zweiten Schritt kann man dann schauen, ob man vielleicht noch weitere Wählerinnengruppen erschließen kann. Und hier, das probieren die Grünen schon mit Frauenpolitik, mit Sozialpolitik. beispielsweise. Aber ja, hier hätte es aus meiner Sicht auch in diesem Wahlkampf vielleicht noch Luft nach oben gegeben.
Ich habe noch einen Ausschnitt von Werner Kogler im Wahlkampf mitgebracht, nämlich aus dem Videointerview mit der Presse.
Die schädlichen Emissionen sinken, und zwar seit 2 Jahren, massiv. Und das hauptsächlich durch die politischen und wirtschafts- und umweltpolitischen Rahmensetzungen. Ich sage ganz bewusst Wirtschaft dazu, weil wir das ja so verstehen, Natur, Umwelt und vor allem Klimaschutz mit wirtschaftlichen, vernünftigen Grundbedingungen und eben auch unter sozialer Absicherung durchzuziehen.
Die ÖVP hat ja diese Phase vom Klimaschutz mit Hausverstand sehr geprägt und verinnerlicht. Und Werner Kogler, mir ist aufgefallen, dass er in sehr vielen Interviews von einer Art Wirtschaft mit Vernunft spricht. Mhm. Das ist so seine Phrase, die er immer bringt. Wo fischt er da?
Ich glaube, Werner Kogler fischt bei der ÖVP. Und zwar auch abseits des Wirtschaftsthemas bei den quasi den alten christlich-sozialen. Also jener Gruppe, die mit dieser Menschenrechtslinie der Grünen, mit dieser gesellschaftsliberalen Linie eigentlich recht gut zurechtkommt, während ihr vielleicht die ÖVP-Linie gerade in Sachen Asyl und Migration manchmal zu restriktiv ist. Und ich glaube, hier gibt es durchaus einen nicht allzu großen, aber einen gewissen Prozentsatz an Wählerinnen und Wählern, bei dem man hier als Grüne doch Chancen sieht.
Dazu passt vielleicht auch, dass manche Positionen jetzt in diesem breiten Thema Klimaschutz und Klimamaßnahmen vielleicht gar nicht so rigoros sind, wie man vielleicht vermuten könnte. Also Tempo 100 von dieser Forderung sieht man total ab. Und obwohl eben die Abschaffung fossiler Förderungen in diesem Klima- und Energieplan so ein großer Streitpunkt war, steht jetzt auch im Programm nichts drinnen von einer Abschaffung der Pendlerpauschale. Die soll nur halt umgebaut werden. Also von nicht populären Maßnahmen sieht man ganz eindeutig ab.
Ja, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, dass man versucht, einfach hier wegzukommen von dieser individuellen Ebene, genau. Weil sonst greift das bekannte Not-in-my-backyard-Phänomen, also dass die Wählerinnen und Wähler sagen, eher gute Sache, aber wenn es mich selbst betrifft, ungut. Und von diesem Punkt kommt man hier ein bisschen weg, wenn man es eben struktureller und gesamtgesellschaftlicher anlegt.
Du hast schon die nicht so einfache Ausgangslage der Grünen angesprochen. Also sie werben ja aktuell von der Regierungsbank um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Sie wurden auch schon 2019 vor allem für das Klimathema gewählt, mussten sich aber dann in dieser langen Regierungsperiode mit ganz vielen anderen Themen herumschlagen. Also Gesundheits- und Wirtschaftskrisen, Außen- und Sicherheitspolitik waren jetzt zuletzt sehr präsente Themen, Asyl und Migration, Dauerbrenner. Wie haben sich denn die Grünen jetzt als Regierungspartei bei all diesen Themen so geschlagen?
Ja, also ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich sehe die Grünen nicht wahnsinnig präsent in der Finanz-, Außen- und Sicherheitspolitik. Und in all diesen Bereichen waren sie ja auch in dieser Regierung wirklich nur Juniorpartner der ÖVP. Aber wenn du zum Beispiel auf die Sicherheitsstrategie anspielst, wo die Grünen ja jetzt doch ihre Vorschläge rein verhandelt haben, möchte ich schon anmerken, dass es hier in Wahrheit ja auch um Klimathemen geht, nämlich um die Unabhängigkeit von russischem Gas zum Beispiel. Ja, das ist ein außenpolitisches Thema, ja, das ist ein Sicherheitsthema, aber es ist eben auch ein Klimathema und damit wieder, also Kernkompetenz der Grünen. Beim Thema Asyl und Migration finde ich, dass die Grünen schon ihre Linie geschärft haben. Also in diesem Wahlkampf sagt es auch Spitzenkandidat Werner Kogler ganz klar, ja, er ist besorgt, gerade im Hinblick auf den radikalen Islam. Also hier ist schon ein bisschen Bewegung entstanden, das stimmt ja.
Welchen Eindruck haben denn jetzt die Grünen während dieser Regierungsperiode bei ihren Stammwählerinnen und Stammwählern hinterlassen? Freuen sich die über all das, was gelungen ist, oder gibt es da auch Kritik?
Also sie freuen sich sicher nicht über alles, aber ich habe es schon vorher gesagt, ich denke, das Renaturierungsjahr von Leonore Gewessler war ganz, ganz wichtig für die Stammwählerschaft. Und es ist auch schwierig, weil gerade die Causa Lena Schilling im EU-Wahlkampf hat ja schon für ein bisschen Brodeln in der Partei gesorgt. Da gab es auch viel Unzufriedenheit, wie der Parteispitze damit umgegangen ist. Und andere Dinge, wie die Frage nach der Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria, zu der es ja dann abschließend nicht gekommen ist. Das sind auch Dinge, die die Stammwählerinnenschaft der Grünen wahrscheinlich aufgeregt hat. Der Vorteil in dem Fall für die Grünen ist, dass das zum Beispiel schon recht lange her ist. Also das ist jetzt nicht ganz nah im Kopf.
Es ist wirklich schon lang her. Ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt. Genau, das war eigentlich ein großer Konfliktpunkt damals in der Regierung. Und da gab es noch weitere große Konfliktpunkte, also auch alles rund um den Themenbereich Justiz, die Geschichte mit dem nationalen Klima- und Energieplan habe ich schon angesprochen. Es ist ja jetzt auch recht eindeutig, dass die ÖVP in Zukunft vielleicht nicht mehr so gerne mit den Grünen auf Regierungsebene zusammenarbeiten möchte. Sind da alle Brücken abgebrannt?
Nein, also wenn das jetzt hin und wieder heftiger daherkommt, dann liegt das einfach daran, dass Wahlkampf ist. Aber ja, ich würde schon meinen, dass die Grünen für die ÖVP ein schwierigerer Partner waren, als sich die ÖVP das vielleicht vorgestellt hat. Also der berühmte Jausengegner waren sie wahrscheinlich nicht. Also für einen Juniorpartner haben sie sich schon relativ stark durchgesetzt in vielen Bereichen. Und ich erinnere nur an das Ultimatum, das die Grünen der ÖVP gestellt haben in Sachen Rücktritt von Sebastian Kurz. Also da haben sie sich am Ende durchgesetzt und das hat für die ÖVP schon einen ordentlichen Umschwung bedeutet.
Das heißt, das Machtverhältnis in dieser Regierungskoalition deiner Ansicht nach hat nicht ganz den Prozentsätzen bei der letzten Wahl entsprochen?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass die Grünen der stärkere Partner waren, aber sie waren eben gemessen an ihren 14% ein relativ starker Juniorpartner.
Jetzt waren wir schon bei den 14% der letzten Wahl. 5 Jahre harte Regierungsarbeit, viele Sachen sind gelungen, manche nicht. Aktuell stehen die Grünen je nach Umfrage so bei 8%, manchmal 9%. Könnte auch mehr sein, oder?
Das könnte mehr sein, eben, wie wir ja anhand der 14% beim letzten Mal sehen. Auf der anderen Seite, wir reden auch über eine Partei, die 2017 aus dem Parlament geflogen ist, ja, also die 4%-Hürde nicht mehr geschafft hat. Und die 14%, man muss sagen, da war man natürlich auch in einer ganz anderen Ausgangslage. Das war vor der Pandemie, das war vor der Zeit der Teuerung. Und natürlich gibt es für eine Regierungspartei da auch andere Voraussetzungen. Aber ja, mehr drin wäre, denke ich schon, also auch bei der EU, weil sogar nach der angesprochenen Causalina Schilling waren es ja 10%.
Wie erklärst du dir das, dass es da nicht gelingt, das Potenzial besser auszuschöpfen?
Na, das werden wir ja noch sehen, wie das dann final
das
ausgeht.
Noch ist
aber
nicht
es
gewählt,
hat natürlich, glaube ich, mit der Rolle der kleinen Parteien zu tun. Es hat vielleicht mit der Bierpartei zu tun, aber auch mit der KPÖ, die hier vielleicht auch ein bisschen was abgreifen können wird. Und natürlich auch mit der Liste Madeleine Petrovic. Madeleine Petrovic ist ehemalige Grünen-Chefin. Und natürlich gibt es da auch ein paar Sympathien, die zu ihr wandern werden.
Ganz interessant vielleicht auch noch die Aufteilung, die Rollenaufteilung in diesem Wahlkampf. Also Werner Kogler als Spitzenkandidat steht ja auch sehr für diese Zusammenarbeit mit der ÖVP. Ich glaube, es war immer ersichtlich, dass das auch für ihn persönlich gut funktioniert. Und die Listenzweite Leonore Gewessler ist wirklich sowas wie auch sie als Person, als sowas wie ein rotes Tuch für viele ÖVP-Regierungsmitglieder geworden. Wie könnte sich das in der Zukunft auswirken?
Naja, das wird vor allem spannend werden, wenn es dann für Werner Kogler doch einmal so weit ist, dass er sich vom Parteivorsitz verabschiedet, er doch mal in Pension gehen wird. Also er hat ja jetzt gesagt, jetzt geht er noch mal als Spitzenkandidat ins Rennen, aber das wird er nicht ewig bleiben. Und dann wird es natürlich interessant, was seine Nachfolge angeht. Hier ist Leonore Gewessler eine, die immer erwähnt wird als seine Nachfolgerin. Die ÖVP sagt ja jetzt, für sie ist Leonore Gewessler quasi die grüne Herbert Kickl. Also man versucht hier quasi das, was man mit Herbert Kickl versucht, nämlich mit der FPÖ ja, aber nicht mit Herbert Kickl auf die Grünen umzuwälzen. Mit den Grünen vielleicht, aber nicht mit Leonore Gewessler. Ob das hier Bestand haben wird, ob das relevant sein wird, das sind wirklich dann einfach Zukunftsfragen.
Du hast schon angesprochen, die Grünen waren schon noch gar nicht so lange her, nicht einmal im Parlament. Jetzt waren sie zuletzt in der Regierung. Wie könnte denn der Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank ausschauen bei den Grünen?
Na, das ist nicht so ein Problem, würde ich sagen, wie in die andere Richtung. Opposition kennen die Grünen, Opposition können die Grünen. Und das Personalproblem, also dass man beim Wechsel auf die andere Seite hatte, nämlich in die Regierung, dass man auf einmal Kabinette besetzen muss und so weiter, das hätten sie in dem Fall nicht. In dem Fall müssten sie wahrscheinlich sogar Personal reduzieren. Also der Wechsel ist, glaube ich, für die Grünen der einfachere.
Und der Machtverlust wäre auch leicht zu verkraften, meinst du?
Ach, leicht zu verkraften ist er nie, aber ich glaube, man hatte genug Zeit, sich darauf einzustellen.
Elisabeth, vielen lieben Dank für deine Analyse.
Sehr gerne.
Worauf sich die Grünen dann tatsächlich einstellen müssen, das zeigt freilich erst das Wahlergebnis. Sie waren jedenfalls die letzte der Parlamentsparteien in unserem Wahlcheck. Die anstehende Wahlentscheidung, die wird uns natürlich trotzdem weiterhin brennend interessieren. Und auch rund ums Wahlwochenende werden Sie an dieser Stelle hören, was wichtig ist. Eine abschließende Einschätzung des Wahlkampfs hören Sie hier beispielsweise am Freitag. Und am Wahltag kommentiert dann Chefredakteur Florian Assamer gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Wallner das Geschehen. Bis zum nächsten Mal.